Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Willkommen zurück zum Checkpoint Cleantech hier beim Startup Insider. Inzwischen ist es die Folge 4 und heute sitze ich wieder zusammen mit Dominik Steinkühler von Vorwerk Venture und Larissa Skarke vom World Fund. Mein Name ist David Wortmann von DWR Eco. Wir wollen heute uns ein weiteres komplexes Thema vornehmen, nämlich die Flexibilisierung des Energiemarktes. Und wir diskutieren, wie kommen wir von einem sehr zentralen Energiesystem mit vielen Kohle-, Atom- und Gaskraftwerken hin zu einem sehr dezentralen, auf Basis von erneuerbaren Energien ausgerichteten Energiesystem. Viel Spaß bei dieser Aufnahme.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Cleantech.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Checkpoint Cleantech, der Cleantech-Podcast vom Startup Insider. Inzwischen Folge 4 und ich begrüße wieder hier Dominik Steinkühler von Vorwerk Venture und Larissa Skarke vom World Fund. Und mein Name ist David Wortmann von DWR Eco. Grüß euch Larissa und Dominik. Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo.
Wir wollen diese Folge wieder mit 1-2 News starten. Wir hatten letztes Mal über das Thema Carbon Removal gesprochen, Carbon Usage, also wirklich ein Thema, was sich komplett neu aufspannt inzwischen in der gesamten Cleantech- und Climate-Tech-Szene. Und kam jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die Nachricht rein, dass die Firma Novocarbo, die hatte ich auch ganz kurz mal erwähnt, die machen so Biokohle und binden letztendlich CO2 in einen chemischen Stoff, der auf Pflanzenbasis ist. Biokohle heißt das Ganze, der kann später auch als Dünger genutzt werden, auch zur Verbrennung und so weiter und so fort. Aber die haben es gerade geschafft, eine 25-Millionen-Euro-Runde aufzulegen. Und da ist der französische Infrastrukturinvestor Sven Capital Partners mit eingestiegen. Also, wie ihr seht, sind wir wirklich ganz nah an der Zeit. Also hier eine, wie ich finde, sehr erfolgreiche Investorenrunde. Was habt ihr denn sonst noch so gehört?
Also vielleicht als Überleitung zu unserem heutigen Thema. Es gab eine 50 Millionen Series C-Runde in eine Company, die heißt Grid Beyond. Da sind wir sofort im Energie-Transition-Thema drin. Das wurde angeführt von dem Klimafonds von Alantra und Energy Impact Partners hat auch investiert. Da geht es hauptsächlich um das Thema künstliche Intelligenz zu nutzen für Virtual Power Plants, um sich mit dem Thema dezentrale Energieerzeugung und den Problemen und der Integration davon zu beschäftigen. Da werden wir gleich tiefer einsteigen und ich glaube, wir schaffen da am besten erstmal die technischen Grundlagen, um dann den Deal auch weiter diskutieren zu können.
Das machen wir dann. Steigen wir doch einfach schon schnell ein. Wir hatten das letztes Mal ja so ein bisschen angeteasert, dass wir unbedingt mal über das Thema Netze sprechen müssen. Und wir haben natürlich zwischen den Folgen uns ausgetauscht und gesagt, wir müssen das Thema so ein bisschen breiter natürlich setzen. Das Thema Netze spielt, na klar, eine sehr große Rolle, aber eben nicht nur. Denn eigentlich geht es ja darum, wie wir jetzt von der sehr zentralen Energiewelt der Vergangenheit, wo wir auch sehr stark dominiert gewesen sind durch Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke, die sehr große Kapazitäten hatten. Und wie kriegen wir diesen Wandel sozusagen hin in diese dezentrale Welt, die ja dann sehr stark geprägt und dominiert sein wird durch kleine Anlagen, erneuerbare Energienanlagen vor allen Dingen, die sehr dezentral ausgelegt sind. Das hat natürlich auch einen Wechsel im Energiemarkt und demzufolge auch sehr viele Implikationen für die Energiemarktstruktur, für die Infrastruktur, schlussendlich auch für Technologien, Businessmodelle und so weiter und so fort. Dominik, du hast dich da sehr intensiv mit beschäftigt. Magst du mal so ein bisschen mal den Einstieg machen? Vielleicht mal so ein paar grundlegende Zahlen? Wo stehen wir gerade mit der Energiewende? Also wie hoch ist denn dieser Dezentralisierungsgrad bereits heute?
Ja klar, sehr gerne. Ist eine gute Idee. Also vielleicht mal weiter ausholend, wieso sprechen wir überhaupt über dieses Thema? Wir haben ja also in Deutschland das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Was heißt das? Auch das anknüpfen an die letzte Folge. Wir wollen also in 2045 ein Gleichgewicht haben zwischen den Treibhausgasemissionen und deren Abbau. Ne? Also Stichwort Carbon Removal. Und ab 2050 wollen wir dann tatsächlich in die negativen Emissionen rein. So, das hat jetzt natürlich mehrere Subkomponenten. Ein großer Treiber sind die erneuerbaren Energien in verschiedenen Sektoren. Status quo, wenn wir mal auf die Stromerzeugung schauen, dann haben wir im letzten Jahr, hatten wir glaube ich in unserer Solarfolge auch kurz angerissen, im letzten Jahr ist erstmal geschafft, dass die erneuerbaren Energien über 50% des Bruttostromverbrauchs gedeckt haben. Und da wollen wir, wie gesagt, auch noch weiter ausbauen. Wenn wir jetzt auf den Bruttoendenergieverbrauch schauen, also nicht nur Strom, sondern eben auch auf die anderen Sektoren wie Wärme oder Verkehr, dann sind die erneuerbaren Energien hier auf ein bisschen über 20%, wenn ich es richtig erinnere, schon gekommen. Und der Grund, dass das hier ein bisschen abfällt, ist einfach, dass du in den anderen Sektoren einfach noch, also mechanische Energie, Wärmeenergie, einfach noch einen größeren Anteil an fossilen Brennstoffen hast.
Ja, wir haben ja über das Thema Solar bereits in der ersten Folge gesprochen. Du hast es ja selber gerade schon nochmal kurz erwähnt. Hier wissen wir, dass wir schon relativ gut unterwegs sind eigentlich, was die Erreichung der Ausbauziele anbelangt. Im Windenergiebereich hinken wir so ein bisschen hinterher. Das sind allerdings beides zwei fluktuierende Energieerzeuger. Larissa, wir kommen von einer Erzeugungswelt von Kraftwerken, die in der Vergangenheit nach Strich gefahren sind. So sagt man das in der Energiewirtschaft. Jetzt haben wir sehr stark fluktuierende Energieerzeuger. Wie schaut ihr auf dieses Thema?
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst. So sehr wir alle erneuerbare Energien unterstützen möchten, desto sehr sehen wir eben auch die großen Probleme. Ein Thema ist natürlich bei erneuerbaren
Chancen,
Energien.
Wollen wir über Chancen reden?
Gleich, sehr gerne gleich, aber vielleicht fangen wir mit den Problemen an, wo es dann Chancen gibt, die zu überbrücken. Weil, also was du sagst, ne, erneuerbare Energien, Wind, Solar jetzt als Beispiel, sind eben nicht dauerhaft stetig verfügbar. Das heißt, sie müssen irgendwie gespeichert werden. Sie müssen in die Stromnetze eingeführt werden in der Form, dass die Stromnetze nicht überlastet sind, dass wir aber eben ausreichend auch dauerhaft Energie zur Verfügung haben. Und das sind Themen, mit denen hat man sich früher nicht beschäftigt. Und ich glaube, das sind Themen, die Chancen bieten. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Sowohl für die bestehenden großen Industrieplayer, wenn es beispielsweise um den Netzausbau geht, der dafür erforderlich ist, aber eben auch für die Startup-Welt, wo es darum geht, wie kann man denn beispielsweise bestehende Netze intelligenter nutzen.
Genau, und vielleicht können wir mal ganz kurz auch auf dieses Thema mal der Grundlast eingehen. Das wird auch manchmal so ein bisschen auch diskutiert in der Öffentlichkeit, in der Politik. Das wird manchmal auch von denjenigen auch als Argument angeführt, die sagen, ja, mit den erneuerbaren Energien, das kann doch nicht funktionieren, die Grundlast fehlt. Aber diese Vokabel Grundlast ist ja eigentlich komplett veraltet. Denn die eigentliche Grundlast, wie wir sie früher gedacht haben, nämlich ja, auf Strich zu fahren, immer die gleiche Energieerzeugung in den Strommarkt hineinzubringen, ist ja nicht die Grundlast, die wir in Zukunft brauchen, sondern wir brauchen ja eigentlich mehr Flexibilität. Im Prinzip neue Erzeugungen, die flexibel eben auf die Energieerzeugung von Wind und Sonne reagiert, Dominik, oder?
Ja, genau, richtig. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wieso brauchen wir das? Wo kommt das her? Wenn du dir die erneuerbaren Energien anschaust, dann haben die zwei Charakteristika, die sich eben von klassischen fossilen Brennstoffen oder Nuklear einfach unterscheiden. Und das ist die Variabilität und Intermittency. Ne? Also Variabilität meint quasi, du hast vorhersagbare Muster, wie zum Beispiel Tag-Nacht-Wechsel, in denen weniger Sonne scheint, oder Saisonalität, ne? Also mehr Wind im Herbst und im Winter. Damit kannst du planen. Und die Intermittency ist dann stochastisches, also nicht vorhersagbares Verhalten, ja, Wetteränderung, Wolken, Flauten. Und diese erneuerbaren Energien, Wind und Solar insbesondere, die hängen eben davon ab und produzieren nicht kontinuierlich Strom wie diese frühere Grundlast, ne? Und das kann natürlich dann ja zu einer, sag ich mal, Nagelprobe kommen, wenn du beispielsweise windstille, trübe Wintertage hast, an denen der Stromverbrauch jetzt Maximalwert erreicht, ne, fürs Heizen, ohne dass jetzt Sonne und Windstrom da ist, ne? Oder mal anders gesagt, so ein Kernkraftwerk, ne? Haben ja Kernausstieg gemacht im letzten Jahres, April letzten Jahres. Kernkraftwerk läuft 8000 Stunden pro Jahr vor Last. Ja, so. Solar hast du wahrscheinlich, korrigiert mich, so 1000 Laststunden pro Jahr, ne? Das heißt, um jetzt mal auf die gleiche Leistung zu kommen, brauchst du erstmal achtmal so viel Solar wie für ein Kernkraftwerk. Aber dann produziert das ja eben nicht durchgängig, sondern du hast dann quasi Spitzenleisten mittags im Sommer, wenn halt viel Sonne scheint, und nachts dann halt einfach gar nicht, ne? So, und das musst du jetzt ausgleichen in der Stromproduktion, dass du nicht alles verkappen musst, also dieses Einspeisemanagement oder Redispatch 2.0, wie es quasi heute heißt. Und du musst eben auch das Netz anpassen, weil das Netz einfach nicht darauf ausgelegt ist, diese großen Lastspitzen auch zu übertragen. Und es macht jetzt ökonomisch keinen Sinn, alles auf die letzte Kilowattstunde, nenne ich es jetzt mal, zu optimieren, sondern du brauchst dann wirklich diese Flexibilität, die du auch erwähnt hast, ne? Also die Fähigkeit, Einspeisung oder Entnahme auch anzupassen, ja, oder anders ausgedrückt, auf der Angebotsseite eingreifen, also eine Stromquelle haben, die sich an- oder ausschalten lässt, auf der Nachfrageseite eingreifen, dass du die Nachfrage erhöhen oder reduzieren kannst und Stromspeicher, wie du sagst, wie Batterien oder andere Technologien zur längerfristigen saisonalen Speicherung, die können eben beide Rollen einnehmen, ja, die können Energie speichern, wenn sie in Fülle vorhanden ist, und können sie einspeisen, wenn sie knapp ist.
Genau. Und vielleicht können wir hier auch den Begriff der Residuallast ja vielleicht auch schon mal einführen, die im Idealfall nämlich null ist. Und der Idealfall tritt ja dann ein, du hast es gerade ja auch schon beschrieben, wenn quasi Angebot und Nachfrage selbst in dem volatilen Energiesystem ausgeglichen ist und wir die perfekte Welt haben, dass wir gleichzeitig so viel verbrauchen, wie wir gerade auch volatil erzeugen. Und über die Lösung sprechen wir nachher ja auch immer sehr stark, über Netze, Speicher, Abschaltung und so weiter und so fort. Aber dieser Begriff der Residuallast ist deswegen wichtig, weil das so eine Größe ist, die im Idealfall eben gleich null ist, aber in der Realität ja doch entweder positiv ist oder negativ. Positiv in dem Fall, wenn wir tatsächlich diese zusätzliche Last auch brauchen, oder negativ, wenn wir dann eigentlich ja mehr Angebot im Markt haben, als wir nachher dann auch Nachfrage haben. Aber diese Größe gilt im Prinzip auszugleichen. Und wir haben ja einen sehr starken Zubau der erneuerbaren Energien inzwischen auch. Aber wenn man das mal nach vorne projiziert, ich habe mir das auch nochmal genau mal angeschaut, bis 2030 haben wir idealerweise ja auch den Plan, die Kohle aus dem Netz rauszunehmen. Das ist ja einer dieser Erzeugungsarten, die sehr stark ja noch ja die Grundlast erzeugen. Politisch 2038, muss ich korrekterweise sagen, aber die aktuelle Regierung hat sich das ja für 2030 sogar auf die Flagge geschrieben. Aber selbst dann brauchen wir noch ungefähr 80 Gigawatt im Jahr dieser Residuallast. Die muss natürlich irgendwo herkommen. Insofern ist die Residuallast eine sehr wichtige Größe, wie ich finde zumindest. Und wenn man das nochmal so ein bisschen weiter herunterbricht, muss man auch noch ein bisschen mal versuchen festzuhalten. Also wie lang sind denn diese Lücken, die dann auch da sind, die es auch zu überbrücken gilt? Ne? Dominik, wir haben ja sehr kurzfristige Lücken. Du hast gerade von Intermittency gesprochen, wo wirklich in wenigen Sekunden oder in wenigen Minuten bis hin zu vielleicht Stunden dann auch tatsächlich nochmal zusätzlich Energiebedarf dann auch da ist. Aber saisonal, du hast es auch schon angesprochen, gibt es ja durchaus ja auch Flexibilitäten, die notwendig sind, also viel längere Zeiträume. Also da muss man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen dann.
Ja, genau, das ist richtig. Das wird natürlich auch dadurch getrieben, dass wir, also der Anteil der erneuerbaren Energien ist quasi direkt korreliert mit dem Bedarf an dieser Residuallast oder der Flexibilität, die wir letztendlich brauchen. Ne? Und wir hatten es ja eingangs gesagt, wir wollen die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen und haben noch eine Elektrifizierung in allen Bereichen. Das heißt, der Bedarf an dieser Flexibilität steigt immer weiter an. Es gab letztes Jahr eine Studie der Europäischen Kommission und die hat geschätzt, dass sich die benötigte Flexibilität also von 2021 bis 2030 verdoppeln wird und bis 2050 nochmal versiebenfachen wird. Ja, und wenn man das jetzt eben mit absoluten Zahlen unterlegt, weil eben auch der Gesamtenergiebedarf, der Gesamtstrombedarf ansteigt, dann waren das circa, also es waren über 2000 Terawattstunden auf jeden Fall, die wir in 2015 Flexibilität benötigen. Und das, um das Verhältnis zu haben, ist ungefähr so viel, wie wir heute in der EU an Strom konsumieren. Ja, also der Bedarf an Flexibilität über alle diese Zeitschienen, die du sagtest, kurzfristig am Tag, wenn mal eine Wolke kommt, saisonal, wenn eben im Sommer weniger Wind weht, der ist wirklich enorm.
Genau, die nachfrageseitigen Flexibilitäten sind das ja, die dann zur Verfügung gestellt werden müssen, dann, wenn wir nicht genügend Energieerzeugung haben. Aber wir haben ja auch den umgekehrten Fall, ne, dass wir manchmal sogar auch unglaublich viel Wind haben, sehr viel Sonne haben. Gerade ist ein Feiertag, alle Fabriken sind geschlossen, die Energienachfrage ist im Keller. Da muss dann anders eingegriffen werden. Das sind dann diese sogenannten Redispatch-Eingriffe, wo im Prinzip einfach mal Anlagen abgeschnitten werden. Und 2022 war das immerhin ein Volumen von 4,2 Milliarden Euro, die dort, wenn man so möchte, volkswirtschaftlich auch vernichtet worden sind durch diese Disbalance.
Ja, genau, das ist richtig. Das sind natürlich enorme Kosten, 4,2 Milliarden Euro für dieses Netzengpassmanagement, wie du sagst. Da kann man jetzt natürlich noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren. Was davon ist tatsächlich der Anteil der erneuerbaren Energien? Das war, wenn ich es richtig zusammenkriege, circa 8 Terawattstunden für 900 Millionen, also auf jeden Fall was unter 1 Milliarde Kosten. Klingt auch viel, sind aber unter 5%, ich glaube, 3% des erzeugten Stroms von den erneuerbaren Energien. Ne? Also muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also unter 3%, das ist immer noch okayisch. Und der größte Teil ist tatsächlich Wind. Ne? Auch das vergisst man manchmal. Wir bauen ja so viel Solar aus. Der größte Teil ist tatsächlich Wind, der einfach von Norden nach Süden transportiert werden muss über die Übertragungsnetze. Ne? Der größte Teil des Solars ist lokal an den Verteilnetzen angeschlossen. Das ist noch kein Problem. Aber diese Übertragungsnetze machen ja immer mehr zu. Ne? Ein Beispiel, was wir hier auch mal einwerfen können, ist dieses Thema Südlink. Ne? Das ist ja die große, viel diskutierte Nord-Süd-Trasse, wo wir jetzt seit, ich weiß nicht, über 10 Jahren, David, bauen, ja, für 4 Gigawatt Übertragungsleistung, um den Windstrom aus der Nordostsee nach Süden zu bringen. Aber wir bauen jedes Jahr 3 Gigawatt zu. Also da muss auch auf der Netzseite noch ein bisschen was passieren, damit wir den Strom von der Quelle auch an die Senke bringen können zukünftig.
Ja. Und die 4,2 Milliarden habe ich jetzt gerade genannt für 2022, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass die Kosten auch sinken. Das heißt, die waren früher auch schon mal höher gewesen. Das hat vor allem auch mit den geringen Großhandelspreisen auch zu tun. Denn je mehr wir zubauen an erneuerbare Energien, desto weiter sinken natürlich die Preise und demzufolge auch verhältnismäßig dann natürlich dann auch die entsprechenden Abschaltkosten, die pro Kilowattstunde dann zu schlagen. Ja, meine Larissa, um dich jetzt nochmal reinzuholen, ist das Thema bei euch denn schon so aus einer VC-Seite überhaupt jetzt ein Thema gewesen oder robbt ihr euch jetzt so langsam an das Thema ran? Das ist ja unglaublich, ja, komplex. Wir haben gerade viel über Probleme gesprochen. Ich habe dann gleich gesagt, das sind Chancen, Herausforderungen. Also die kann man natürlich auch gleich mit Lösungen belegen. Wie habt ihr euch mit dem Thema bereits schon beschäftigt oder ist es auch noch so ein Anfang jetzt?
Wir haben uns schon relativ viel mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, einer der einfachsten Einstiege in dem Bereich ist das Thema, das wir ja schon mal angesprochen hatten, Solar, also dezentrale Energieerzeugung. Da haben wir auch eine Portfolio-Company mit Sunroof. Dann, ich glaube, das nächste Thema, wo du dich mit beschäftigst, und jetzt kommen wir gleich zu den Chancen. Du hattest angesprochen, die Abschaltkosten sind vergleichsweise hoch. Aber dann ergibt sich natürlich aus VC-Sicht die nächste Frage, müssen wir denn überhaupt abschalten? Wo sind denn die Chancen? Mhm. Und ein Thema, das wir uns immer wieder sehr intensiv anschauen, ist das Thema Speicherung. Also sowohl bei der Erzeugungsquelle als auch bei der Nutzerquelle, um eben nicht unbedingt abschalten zu müssen, sondern die Energie vorhalten zu können für den Zeitpunkt, wo sie dann wirklich auch gebraucht wird.
Mhm, absolut. Und Batteriespeicher, ich glaube, da lohnt sich wirklich nochmal eine extra eigene Folge, um das ganze Themenfeld nochmal aufzumachen. Aber das ist ja das eine. Und andere Optionen, so auf der Supply-Seite, gibt es ja auch Biogas, wir haben jetzt ja viel über Stromnetze gesprochen, Dominik, ne, im Vorgespräch auch bist du mal gesagt, wir müssen eigentlich auch über die Gasnetze fairerweise auch noch sprechen, oder die Flexibilität zumindest in diesem Markt, und da spielt Biogas meines Erachtens da auf jeden Fall auch noch eine Rolle. Das Thema Wasserstoff kann dort durchaus auch noch eine weitere Rolle spielen, größere Wärmepumpen und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir doch einige Flexibilitätsoptionen ja eigentlich auf dem Markt da oder die sich abzeichnen.
Ja, genau. Also du hast auf jeden Fall Flexibilitätspotenzial in vielen Bereichen. Was wir uns in letzter Zeit vertieft auch angeschaut haben, ist die Flexibilität auf der Residential-Seite, ne, weil aus unserer Sicht hast du hier mit, also Wärmepumpen, Elektroautos, Heimspeicher, ist wirklich ein sehr, sehr großes Flexibilitätspotenzial vorhanden. Also beispielsweise Elektrofahrzeuge, ne, werden im Schnitt weniger als 1 Stunde am Tag bewegt und benötigen nur einen Bruchteil der verbleibenden Zeit, um wieder aufzuladen, haben aber eine relativ große Batterie, ne? Also du sagst hier Deutschland, Elektromobilität, wir wollen 2030 so 15 Millionen Elektroautos auf der Straße haben. Wenn du sagst, durchschnittliche Batterie, 50 Kilowattstunden pro Fahrzeug, dann hast du erstmal 750 Gigawattstunden fahrenden Batteriespeicher. Ne? Das ist schon recht viel, ne? Weil der kommt quasi ne, durch die Elektrifizierung des Transports. Wenn du das da mal vergleichst mit Zubau von Großspeichern, dann wirkt das wirklich sehr attraktiv auf der Kostenseite. Ne? Also du kannst mal Milchmädchenrechnung machen, was kostet Großspeicher, mal einfach zu rechnen, 100 Kilowattstunden, 100 Euro pro Kilowattstunde, baust du mal 100 Gigawattstunden Speicher, 100, 10, 6 mal 100, bist du bei 10 Milliarden Euro. Ne? 10 Milliarden Euro für einen 100 Gigawattstunden Speicher. Ich hoffe, ich habe jetzt die 10er Potenz nicht verdreht. Und kriegst 750 Gigawattstunden aus den Autos, die quasi eh schon da sind. Ne? So, das heißt, wir gucken uns quasi an, wie kannst du diese lokale Flexibilität im Residential-Markt tatsächlich heben? Ne? Weil die sind alle im Verteilnetz angeschlossen und können da eben einen sehr, sehr großen Beitrag liefern, diese Ausgleiche von Stromangebot und Stromnachfrage tatsächlich auch lastnah zu verschieben. Ne? Letztes Jahr gab es auch eine Studie von Agora, so ein Think Tank energiewirtschaftlich, der hat auch gezeigt, dass diese lastnahe Flexibilität ist um den Faktor 9 günstiger, als wenn du erzeugungsseitig was machst. Ne? Und das findet man natürlich sehr, sehr spannend, weil du da auch viele Ansätze für Softwaremodelle hast, um diese Flexibilität der vielen, vielen kleinen Assets tatsächlich auch zu koordinieren, zu aggregieren und dann auch an den Markt zu bringen.
Genau, und der Residential-Bereich hat ja tatsächlich auch dieses große Potenzial. Bis 2030 brauchen wir EU-weit ungefähr 288 Terawattstunden an Flexibilitätsoptionen und du hast jetzt gerade Smart Charging angesprochen. Das sind ungefähr, ich habe mir die Zahlen jetzt auch nochmal parallel rausgesucht, ungefähr 10,6 Terawattstunden. Also da ist schon Potenzial drin, aber der ganz große Bereich liegt sogar dann auch im Bereich Residential Electric Heating. Also wie können wir tatsächlich die Elektrifizierung auch für den Wärmesektor nutzen? Also da steht auch noch ganz, ganz viel Flexibilisierungsoptionen im Raum. Smart Meter natürlich auch. Das ist ja dann auch nochmal, das zahlt so ein bisschen auf diese Technologieoptionen ein, die du gerade im Bereich Software angesprochen hast, dass wir natürlich auch auf der Nachfrageseite auch flexiblere Modelle und Tarife beispielsweise auch ermöglichen. Smart Meter, die messen sehr viel smarter den Energieverbrauch. Das ist aktuell noch nicht Pflicht, zumindest nicht für die kleinen Energieverbraucher. Aber wenn das dann auch kommt und stärker auch kommen sollte, entweder aus dem Markt heraus oder möglicherweise sogar auch als regulatorische Pflicht, dann kann man natürlich auch noch ja flexible Tarife anbieten und damit auch die Nachfrageseite ein bisschen besser steuern und damit auch zur Flexibilität dann beitragen.
Genau, und das ist wirklich die Grundvoraussetzung. So gut, dass du es ansprichst. Ne? Ohne den Smart Meter funktioniert diese ganze Energiewende nicht, weil dadurch ermöglichst du es ja den Haushalten erstmal Preissignale zu empfangen und dann tatsächlich auch darauf zu reagieren. Ne? Und ich meine, in Deutschland hängen wir da wirklich extrem zurück. Ich glaube, die Smart-Meter-Durchdringung ist bei was um die 1%, unter 1%. Ja. Und jetzt schaust du mal nach Italien oder die nordischen Länder, da bist du bei 100%, ne? Frankreich 90%. Also da müssen wir wirklich ein bisschen Gas geben, um das letztendlich aufzuholen. Ne? Und dann, sag ich mal, die zweite große Voraussetzung, dynamische Preise sind erstmal nur das eine. Ne? Bisher ist ja in Deutschland ist ja eine Gebotszone, ne? Modell Kupferplatte. Mhm. Das heißt, der Energiepreis ist überall gleich. Was du auch schaffen musst, ist, dass du die Netzentgelte in gewisser Weise flexibilisierst. Ne? Weil sonst kann es tatsächlich dazu kommen, wenn dann alle Haushalte auf dynamische Strompreise reagieren, dass du die Netzengpässe teilweise noch verschärfst. Ja? Aber auch dafür brauchst du dann eben wieder die Smart Meter, aber auch in den ganzen Verteilnetzbereich eine Transparenz über die Zustände im Verteilnetz. Ne? Und das ist in der Tat eine Herausforderung, weil heute also auf der Übertragungsnetzseite die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, die sind da schon wirklich sehr gut unterwegs. Im Verteilnetz ist das nicht so, ne? Das war früher einfach nicht erforderlich, weil der Strom floss in einer Richtung, ne, von der Erzeugung zur Senke. Und jetzt hast du die Prosumer, nenne ich es mal, ne? Die konsumieren Strom, die speisen Strom wieder ein. Wie du gesagt hast, der lokale Verbrauch erhöht sich extrem. Das heißt, die Verstopfung im Verteilnetz kann sich auch erhöhen, ne? Oranienburg, letzte Woche ging ja durch die Presse, keine Neuanschlüsse oder Lasterhöhung mehr von Haushalten. Also ist ja ein Desaster, ne? Und jetzt musst du es auch schaffen, im Verteilnetz, die Verteilnetzbetreiber zu ja, enablen, dass sie erstmal eine Transparenz bekommen. Wie sieht's denn jetzt aus an meinem Ortsnetztrafo, ne? Wie ist denn da überhaupt die Lastsituation, dass du diese variablen Netzentgelte auch wirklich ja, systemdienlich umsetzen kannst.
Absolut. Und Peer-to-Peer-Modelle spielen da ja auch rein. Wir haben ja frühere Versuche ja beispielsweise von Sonnen gesehen. Die sind ja schon vor rund 10 Jahren damit gestartet. Das war aber so eine mehr oder weniger, sagen wir mal, der Versuch zu bilanzieren, Anlagen, also Verbraucherseite, und erzeugerseitig das, ne, zumindest auf der Bilanz miteinander in Verbindung zu bringen. Aber wenn wir jetzt einen echten Smart Meter Rollout hätten und wenn wir jetzt tatsächlich auch die neuesten Software und auch ja, AI-Lösungen nutzen, dann können wir dann auch noch sehr viel besser auch diesen lokalen Peer-to-Peer-Austausch auch ermöglichen.
Ja, ich glaube, da spielt noch ein ganz anderes Thema eine Rolle, nämlich das Thema Regulatorik und wo stehen wir da in Deutschland, um quasi die Anreize zu schaffen, dass man eigentlich auch teilnehmen möchte am Peer-to-Peer-Austausch. Und ich glaube, was auch immer wieder als Thema aufkommt, wollen wir denn Microgrids erzeugen, wollen wir Energiegemeinschaften erzeugen. Und beispielsweise Spanien, die ein sehr großes Thema haben mit erneuerbaren Energien, einfach gegeben ihrer Lage, was das Thema Sonne angeht. Die haben sich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und sich überlegt, gibt es denn die Möglichkeit, Transmissionskosten für quasi die Energieweiterleitung von dem, was ich selber erzeugt habe, wenn ich es gerade nicht brauche, bis zu einem gewissen Radius abzuschaffen, um es für mich selbst attraktiver zu machen, mich mit meinen Nachbarn quasi zu verbinden und meine eigene Flexibilitätslösung zu bilden. Und das ist was, in Spanien wird es jetzt angestoßen, bei uns gibt es auch immer wieder Vorstöße in die Richtung, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wo auch von Kundenseite sehr viel Offenheit wäre, wenn die Regulatorik da die richtigen Maßstäbe setzen würde.
Total. Aber EU-seitig ist das aktueller Stand zumindest, dass es, dass die Mitgliedstaaten ermöglicht werden oder enabled werden, wie man so schön sagt, dann auch eigene regulatorische Vorgaben zu schaffen für die komplette Digitalisierung des Energiemarktes, Smart Meter, flexible Tarife, das zahlt ja alles darauf ein, dann auch tatsächlich umzusetzen. Da hoffe ich, dass dann auch in den nächsten 18 bis 24 Monate dann auch regulatorisch dann noch weitere Impulse dann kommen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt hier vielleicht noch zu, weil wir sprechen ja auch immer darüber, was sind die Chancen für die Startups, aber was sind vielleicht auch die Themen, wo sich die Startups viel mit beschäftigen müssen und wo wir aus Investorensicht dann immer schauen, wie können wir helfen, wie können wir auch mit der Regulatorik helfen, weil so wie du es jetzt angesprochen hast, ist natürlich schön, wenn man den Mitgliedstaaten aus EU-Ebene die Möglichkeit gibt, sich selber Gedanken zu machen. Wenn du aber als Startup skalieren möchtest und der deutsche Markt ganz anders funktioniert von der Regulatorik als der französische Markt, dann hilft es auch nicht, dass du beispielsweise eine Softwarelösung hast, eine Asset-Light-Lösung hast, sondern du musst dich eben mit ganz anderen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass es da einiges an Harmonisierung geben wird, um es den Startups einfacher zu machen.
Ein absolut fairer Punkt. Netzausbau haben wir gerade auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ist ja auf der anderen Seite der Medaille schlussendlich ja der Versuch, durch den Netzausbau diese Engpässe, die ja nicht immer, aber temporär ja stattfinden, so ein bisschen auszukompensieren, birgt aber auch natürlich ein riesengroßes Thema in sich, ne? Weil auch da sehen wir, dass die Planungszeiten unglaublich lang sind. Wir haben Netzausbaupläne, die im Jahr 2015 geschrieben worden sind fürs Jahr 2030. Jetzt stellen wir im Jahr 2024 fest, die sind eigentlich schon komplett überaltert, müssen überarbeitet werden. Also da hinken wir in der Realität ja auch so ein bisschen hinterher, oder?
Ja, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, für die ganze Energiewende und Dekarbonisierung wird der Netzausbau aus meiner Sicht auch immer mehr zum Bottleneck. Ne? Vielleicht mal so zur Einordnung, worüber reden wir? Ne? Allein in Deutschland haben wir 1,8 Millionen Kilometer Stromnetz. Ne? Das reicht für 40 Mal um die Welt, 5 Mal zum Mond. Also das ist wirklich, das ist schon viel Netz, was da in der Luft hängt und im Boden liegt. Und ein Großteil davon ist über 40 Jahre alt. Ne? So, wir haben seit 2017 im Schnitt 400 Kilometer pro Jahr im Übertragungsnetz zugebaut. Ne? Laut diesem letzten Netzentwicklungsplan, der vermutlich auch schon wieder überaltert ist, müssen wir jetzt bis 2035 1.900 Kilometer pro Jahr zubauen, ne? Also rund 5 Mal so viel. Ja, jetzt haben wir aber Südlink haben wir schon angerissen, gerade auch in Deutschland nicht so die beste, den besten Track Record, was schnelle Genehmigungsverfahren angeht. Ne? Also das da müssen wir wirklich nachholen. Da gibt es zum Glück aber auch alternative Technologien, wieder für die Startups interessant, ne, weil jetzt Netze bauen ist jetzt nicht unbedingt was, was also zumindest wir uns als VC anschauen, aber so Advanced Grid Solutions oder Bridge to Wires, also wie schaffst du es, aus dem bestehenden Netz mehr rauszuholen, um den benötigten Ausbau tatsächlich zu verzögern. Ja, das ist ein Thema, sehr interessant. Da gibt es viele Technologien, die sind auch schon kommerziell einsetzbar. Das bekannteste, was wir nennen können, wäre wahrscheinlich mal so Dynamic Line Rating. Also wie schaffst du es, die Übertragungskapazität von Leitung dynamisch an die beispielsweise Wettersituation anzupassen? Ne? Kriegst du zwischen 10% und 30% mehr Übertragungskapazität raus, kostet aber deutlich weniger, als wenn du es quasi neu baust. Wie kannst du somit das bestehende Netz quasi strecken, um es zu schaffen, den Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu synchronisieren mit dem benötigten Netzausbau, ohne dass jetzt das Netz wirklich zum Bottleneck wird und unsere Energiewende verzögert?
Richtig. Und das setzt meines Erachtens aber auch nochmal eine Veränderung der Regulatorik voraus. Denn wenn man sich mal anschaut, welche Anreize denn die Netzbetreiber haben, auch ihre Netze auszubauen. Also mal abgesehen von den Herausforderungen, die auch da sind, genehmigungsseitig, akzeptanzseitig, lange Prüfungsprozesse und so weiter und so fort. Aber sie refinanzieren sich ja eigentlich über die Netzentgelte. So. Und bei den Netzentgelten ist das so, je weniger natürlich Kilowattstunden hinten raus genutzt werden über die Netze, weil wir auch eine gewisse Dezentralisierung haben, setzt es auch eine Reform der Netzentgeltstruktur auch voraus. Denn wenn wir diesen ganz Extremfall uns mal anschauen, den wird es nie geben, aber der Extremfall, um das nur zu veranschaulichen, wäre ja, es gibt diesen einen letzten Verbraucher, der noch das Netz braucht, weil er sich nicht abgekoppelt hat. Der muss im Prinzip ja die gesamte Netzinfrastruktur mitfinanzieren. Wie gesagt, das wird nicht so weit kommen, das ist auch nicht der Plan, nicht, dass hier falsche Illusionen entstehen. Aber die Last verteilt sich ja doch anders. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Refinanzierungsanreize der Netzbetreiber eben dann doch sehr stark gekoppelt sind an den Kilometern des auszubauenden Netzes, was erstmal grundsätzlich auch gar nicht so schlecht ist. Aber das führt dazu, dass es einen quasi weniger großen Anreiz gibt, aus dem bestehenden Netz mehr rauszuholen. Das heißt, Reinvestitionen zu tätigen, das sind Gelder, die ich dann letztendlich dann teilweise auch nicht über die Netzentgelte dann auch mir wieder zurückholen kann, weil das ist reguliert. Also insofern muss da auch die Anreizstruktur auch verändert werden, damit wir das Netz optimaler aufstellen können.
Ja, du sagst es. Also sowohl, glaube ich, auf der Netzbetreiberseite als auch auf der Regulatorseite muss die Regulatorik anpassen, aber auch das Verständnis von alternativen Technologien meines Erachtens deutlich erhöhen, ne? Zumindest auch aus einigen Gesprächen, die wir geführt haben, ist da gar keine Transparenz. Was kann ich denn eigentlich im Bestandsnetz machen? Was sicherlich auch dadurch getrieben ist, dass, wie du sagst, die Incentivierung aus dem bestehenden Netz mehr rauszuholen, vielleicht nicht in der Form gegeben ist, wie es optimal wäre.
Ja, so, aber dann wollen wir noch mal ein bisschen mal über Lösungen auch sprechen, ne? Die haben wir immer wieder angesprochen zwischendurch. Es gibt technologische Optionen, Speicher, Netzinnovationen. Es gibt auf der Geschäftsmodellseite möglicherweise auch Verbesserungen, wie sie ja auch in der Vergangenheit Firmen jetzt wie Sonnen gemacht haben. Neulich habe ich einen anderen Podcast geführt mit der Gründerin von Exnaton, einem Startup aus der Schweiz, die in dieses Energy Sharing auch reingehen. So, da gibt's ja im Prinzip ganz, ganz viele Themen. Fokussiert ihr euch auf bestimmte Themen oder seht ihr dort jetzt ein größeres Potenzial aus einer VC-Perspektive gesehen in dem einen oder anderen Bereich, mehr oder weniger?
Also ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, bei uns ist es so und uns interessieren vor allem auch immer Deep-Tech-Themen. Also Storage ist bei uns ein Thema, wo wir uns echt gerne mit beschäftigen. Das andere Thema für jeden VC ist natürlich die Skalierbarkeit. Und da kommen wir wieder zum Thema von davor. Wie ist das eigentlich mit den Anreizen für die Netzbetreiber? Wie sehr stellen sie sich vielleicht auch bei der Dezentralisierung dagegen? Ich glaube, das Thema Dynamic Line Rating, das vorhin Dominik schon angesprochen hatte, ist ein ganz spannendes. Also da gibt es unter anderem Spieler wie Heimdall ist vergleichsweise prominent, die eben probieren, die Temperatur vom Netz quasi zu messen, um damit fest oder auch zu forecasten, dann über künstliche Intelligenz, um damit den Netzbetreibern zu sagen, ihr könnt eigentlich mehr einspeisen, ihr müsst nicht so konservative Temperaturannahmen bezüglich der Überhitzung treffen, wie ihr das sonst macht und somit quasi das Netz besser nutzen zu können, besser ausnutzen zu können. Das sind schon Spiele, die aus VC-Sicht auch spannend sind, aber da kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt, wie viele Netzbetreiber gibt es eigentlich pro Land? Und jetzt aus Start-up-Sicht, mit wie vielen muss ich kooperieren? Mit wie vielen kann ich kooperieren? Wenn ich nach Frankreich schaue, sind es eigentlich 2. Dann gibt es andere Länder, wo es ganz viele sind. Und dann stellen sich quasi die ganzen Business-Fragen. Ist das auch ein Business-Case, der gut funktionieren kann?
Gibt denn diese Unsicherheit für euch, Dominik, dann doch, also die Unsicherheit, was die Ausbaugeschwindigkeiten, Netze beispielsweise anbelangt, gewisse regulatorische Themen auch, ist das eine Unsicherheit für euch, in bestimmte Modelle hinein zu investieren oder gerade da auch die Chance zu sagen, hier gibt es vielleicht Lösungen, die wir startup-seitig auch mithelfen können zu adressieren?
Ja, absolut. Also Themen, wo du ein sehr, sehr hohes regulatorisches Risiko hast, das ist immer, sag ich mal, so ein Upturner, ne? Wenn du quasi dein eigenes Schicksal nicht selber in der Hand hast, sondern dein ganzes Geschäft nur darauf aufbaust, dass auf der regulatorischen Seite entweder A oder B passiert, ne? Also Regulierung guckt man sicherlich immer an, ne? Aber was für uns die ganze Situation ist meines Erachtens für Investoren extrem interessant, weil das die ganze Industrie umwälzt. Ne? Schau dir mal Octopus Energy an. Ne? Octopus Energy ist 2016 gelauncht, ist schon der zweitgrößte Energielieferant in UK. Ne? In so kurzer Zeit einfach eine dominante Marktposition erreicht, zeigt einfach, dass du in dieser Umbruchphase wirklich große Potenziale hast, schnell große Unternehmen aufzubauen. Ja, so. Und wir gucken uns, also du kannst es wahrscheinlich entlang der Energy Value Chain tatsächlich aufbauen. Wir gucken uns da an in der Generation-Seite, ne, also weniger, wie baue ich jetzt eine neue Windfarm auf, sondern eher, wie kannst du, da wir so viel Zubau benötigen, gibt es Lösungen, wie ich die Planung und Verbindung der Generation-Seite optimiere? Ne? Wie kann ich, wenn ich so viel Assets erstmal im Feld habe, das ganze Thema Total Cost of Ownership, ne, Operations and Maintenance, wie kann ich das optimieren? Dann der zweite Schritt ist diese Transmission- und Distribution-Seite. Wie kann ich dieses Thema Grid Balancing, Demand Response, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, angehen? Wie kann ich Grid Resilience mir anschauen? Ne? Also das ganze Thema durch den Klimawandel hast du auch immer mehr Effekte auf die bestehende Übertragungsstruktur, auch da viele schöne softwarebasierte Modelle. Ne? Dann hast du auf der Verbrauchsseite Microgrids, Energy Procurement, Energy Efficiency Themen. Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Ja.
Ja, Larissa, Dominik, jetzt haben wir uns mal wieder echt ein schweres Thema vorgenommen, habe ich das Gefühl. Wir haben
ein Thema mit vielen Chancen.
Mit vielen Chancen, genau, da reagiere ich immer, hast du gemerkt, auf die Vokabelprobleme dann immer gleich sehr nervös. Das sind immer Chancen, klar, das sehen wir alle so. Aber in der Tat, und hier haben wir wirklich ein Thema heute mal aufgerissen, was ja unglaublich in Bewegung ist, disruptiv ist, in die eine oder andere Richtung auch hinein und in der Tat natürlich auch ganz viele Chancen auch bietet für neue Lösungen, die natürlich insbesondere aus der Wirtschaft kommen müssen. Deswegen sind wir ja auch hier gestartet mit diesem Podcast, um da ein Licht drauf zu werfen. Ableitungen können sich natürlich die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch selber machen. Was es bedeutet, gerne natürlich auch mit uns den Kontakt aufnehmen. Ich glaube, was wir jetzt ein bisschen herauskristallisiert haben, ist, dass in diesem, sagen wir mal, größeren Umfeld der Flexibilisierung des Energiemarktes da doch einzelne Chancen auch drinstecken. Zum Beispiel das Thema Speicher. Und vielleicht können wir uns das ja auch als Schwerpunktthema für die nächste Folge mal vornehmen und da mal einen kleinen Deep Dive machen. Und Larissa, Dominik, ganz, ganz herzlichen Dank. Also es war wieder eine fantastische Diskussion mit euch.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.